What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie
Break
is the team that protects your property and you.
Hallo und willkommen zum Movie Break Podcast, dieses Mal wieder mit einem Spezialthema und etwas, was Sie natürlich alle gewünscht haben und alle sehnsüchtig gewartet haben, dass es wieder eine Fortsetzung davon gibt. Und zwar sprechen wir über Corona. Yeah! Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder zwei hervorragende Gäste an meine Seite geholt. Und zwar einmal den Dominik. Hallo Dominik.
Guten Abend.
Und den Stu. Hallo Stu.
Ey, Corona, kann es was Geileres geben, als über Corona zu sprechen? Ich glaube nicht. Hallo.
Komm, ihr habt es doch vermisst, oder?
Nicht ein Stückchen.
Du liebst dieses Thema ganz
genau,
tief.
Um mal alle abzuholen, wir haben dieses Jahr 3 Corona-Podcasts gemacht. Ja. Wenn mich nicht recht täusche, relativ schnell im März ein. Und dann nochmal im April und dann irgendwann im Juni, glaube ich.
Wir waren unserer Zeit voraus und jetzt hinterher.
Genau, also wir waren damals up to date und sehr aktuell. Und ich muss mich ja auch ein bisschen uns loben, ne? Weil wir haben damals sehr, sehr viele Themen auch angesprochen, die sich dann auch bewahrheitet haben und die auch immer noch aktuell sind. Also wenn ihr die nochmal hören möchtet, könnt ihr das gerne tun. Das ist ein leicht depressives Thema, ja, ich weiß. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das immer sehr eloquent rübergebracht haben.
Wir haben es zumindest rübergebracht, das kann man sagen.
Genau.
Den Umständen entsprechend.
Genau, den Umständen entsprechend.
Ja, mittlerweile ist einiges passiert und wir sind auch immer noch mittendrin. Das heißt, Corona ist auch immer noch da. Wir sind nicht alle geimpft und alles ist gut. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, welche aktuellen Auswirkungen das hat. Genau, aber wir haben uns gedacht, so zum Jahresausklang wäre es doch nochmal nett, über das wichtigste Thema des Jahres zu reden und nochmal so richtig schön Stimmung vorweihnachtlich irgendwie zu produzieren. Und haben uns gedacht, jetzt sind wir mal zu lachen.
Ich stelle mir gerade wirklich jemanden vor, der irgendwie den ganzen Tag Corona-Berichterstattung gehört hat, dann über den Movie Break Podcast anschaltet für Eskapismus und dann Corona-Cast zum
Abschluss. Advent, der Impfstoff brennt, ja. Ja.
Genau. Es also, ist ein Corona.
Ja. Auf jeden Fall jetzt hören wir auf. Teil 4. Genau, jetzt bleib doch mal ein bisschen ernst hier. Das ist wirklich alles ein ernstes Thema.
Ich hätte übrigens einen schönen Titel für diesen Podcast, angelehnt an einen Netflix-Film, nämlich Christmas Corona Chronicles.
Oh Gott. Ja. Ja. Ein ernstes Thema. Ja.
Wir wollten das auf jeden Fall verbinden mit einer Art so Jahresrückblick, also nochmal zurückzugucken, was ist dieses Jahr alles so passiert. Nicht, was war im Kino, haha. Und Corona und natürlich auch darüber zu reden, was macht das jetzt auch für nächstes Jahr? Welche Konsequenzen hat das? Welche Folgen hat das? Gerade in Bezug auf das Kino, weil da gab es jetzt nochmal eine ganz, ganz große News in den letzten Tagen, die Warner und HBO Max betrifft. Wo gesagt worden ist, ja, fuck it, Kino, wir bringen halt alle Filme direkt zu HBO Max und ins Kino. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen dann nächstes Jahr auf alles quasi, was so uns unser Hobby auch betrifft. Genau, darüber wollen wir auf jeden Fall reden. Aber jetzt zum Einstand erstmal, wie sehr freut ihr euch auf den Podcast?
Wir wollten auch ernst bleiben, Thomas.
Nein, aber wir haben eine Motivation, darüber würde ich gerne reden.
Ja, die Motivation ist halt, dass wir schon seit längerem planen, das zu machen. Und es gab halt immer wieder so, wie soll ich es sagen, Milestones, die wir erreichen wollten. Also wir wollten halt abgucken, wie laufen die Entwicklungen weiter. Und jetzt wissen wir halt seit ein paar Tagen oder seit einer Woche ungefähr, dass die Kinos mindestens bis 10. Januar 2021 geschlossen bleiben. Zuvor wurde ja gesagt, bis zum 20. Dezember. Und jetzt machen wir halt eben diesen Corona-Cast. Ich freue mich immer sehr, mit euch beiden zu casten. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Mandalorianer-Recap oder Corona-Cast,
Kommt ja noch.
Dann würde ich sagen, lieber das Recap.
Ja, ist jetzt, also auch wenn ich das gerade jetzt irgendwie alles nicht ganz ernst genommen habe, es ist halt echt kein schönes Thema. Aber wir müssen da durch und ich finde schon irgendwie wichtig, dass man darüber redet. Ja. Tatsächlich.
Genau, also es ist wirklich kein schönes Thema und auch wenn wir das, glaube ich, so ein bisschen mal an der einen oder anderen Stelle heute einen Witz machen werden und ein bisschen hat das, glaube ich, eher damit zu tun, dass wir ein langes, anstrengendes Jahr auch hinter uns haben. Alle haben das hinter uns und ja, also ein bisschen Ironie mit einfließen zu lassen. Und ja, wir sind immer noch in der Pandemie, wir haben immer noch Corona, wir haben 9 traurigen Rekord heute, auch wenn ich das richtig gesehen hatte, mit über 500 Toten an einem Tag. Ne, also auch das gehört mit zur Wahrheit. Und wir haben auch wieder steigende Zahlen. Auch das gehört dazu. Und gleichzeitig auch einige Bundesländer, die Maßnahmen, die jetzt gerade erst wieder verlängert worden und geschlossen worden sind, auch nochmal verschärfen wollen. All das gehört halt dazu. Gleichzeitig gehört halt auch damit rein, dass man natürlich auch eine gewisse Hoffnung hatte. Ne? Also viele, glaube ich, eine gewisse Hoffnung hatten, dass erstens wir den Winter halbwegs vorbereitet sind. Haha. Und gleichzeitig natürlich auch die Menschen sich irgendwie an die Maßnahmen halten und dem auch irgendwie nachgehen. Querdenker, haha. Und gleichzeitig, dass man auch das Gefühl hatte, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal dieses Jahr irgendwie ins Kino, dann zum Ende des Jahres. Aber all das hat sich halt in den letzten Wochen und Tagen sehr zerschlagen. Und das macht natürlich auch was mit der Stimmung. Und Stu hat es gerade schon gesagt gehabt, Kinos bis mindestens 10. Januar geschlossen. Es gab auch Eilanträge dagegen, weil halt natürlich auch die Kinos gesagt haben, so, schaffen das nicht, ne? Also entweder brauchen wir mehr Unterstützung und aber lasst uns doch mal gucken, weil wir haben doch dementsprechende Hygienekonzepte und bla bla bla, aber das hat alles nicht funktioniert und halt auch zu Weihnachten bleiben die Kinos definitiv zu und ich wage schon mal eine Prognose, dass auch ab dem 11. Januar wir nicht zurück ins Kino gehen werden.
Ja, ist eine traurige, aber glaube ich es ist eine Gewissheit, muss man einfach sagen. So bitter das ist und weil du ja jetzt auch gerade meintest, die Kinobetreiber ja hoffen irgendwie auch immer noch auf diese Novemberhilfen, die ja ähnlich kommen sollten wie schon im Frühjahr. Und ja, bei vielen Betrieben bleiben die aus, ne? Ob es jetzt in der Gastronomie ist, Theater, Kinos, die sitzen dann teilweise da und gehen jetzt halt wirklich auf dem Zahnfleisch. Ja, weiß ich nicht, so eine Wonder Woman 1984 an Weihnachten, die hätte vielleicht nochmal ein bisschen was reißen können. Aber wenn ich so überlege, ich glaube, keiner hat so wirklich daran geglaubt, dass das noch was wird, ne?
Ja. Und das können wir auch schon mal vorwegnehmen. Wir reden ja ganz, ganz viel über nächstes Jahr, über 2021, weil da ist so ein Rattenschwanz, der jetzt natürlich ins nächste Jahr damit reingeht. Und auch da werden wir nicht so schnell darüber reden können, dass halt wieder Normalität herrscht, dass irgendwie die Kinos wieder aufmachen, dass alles wieder aufhat, man sich wieder die Hände schütteln kann, wobei da bin ich ganz froh, dass das weg ist. Das muss auch nicht wiederkommen, ich mag das eh nicht.
Und nur noch Ellbogen.
Genau. Und sich mit ganz, ganz vielen Menschen treffen kann und auch irgendwie die Arbeit vielleicht wieder völlig normal abläuft. Das wird noch eine ganze Weile dauern, weil auch wenn jetzt irgendwie Impfstoffe da sind und beantragt wurden und im Eilverfahren und hast du nicht gesehen, und Impfzentren vorbereitet werden, gab es trotzdem jetzt schon die Ankündigung, erstens, dass es wahrscheinlich nicht im Dezember starten wird, so wie ersten Prognosen da waren. Gleichzeitig hat man die Impfstoffzahl beispielsweise für die Europäische Union halbiert, weil man doch nicht mit der Produktion so hinterherkommt, wie man sich das vorgestellt hatte. Das bedeutet, dass wir vor allen Dingen auch in der ersten Jahreshälfte 2021 noch eine Situation wie derzeit haben werden. Und dann sind da natürlich auch Fragen damit verbunden. Wer wird denn zuerst geimpft? Wie wird das alles ablaufen? Und selbst wenn die Impfzentren etabliert sind, können halt maximal nur eine bestimmte Anzahl an Personen pro Tag geimpft werden. Die Impfbereitschaft ist wohl sehr hoch nach letzten Umfragen und Einschätzungen bei rund 70-80%. Aber bis die halt alle durchgeimpft sind, sind wir halt schon weit in der zweiten Jahreshälfte 2021.
Ja, und mit Impfung von Kindern sieht es dann auch nochmal anders aus, glaube ich, ne?
Ja.
Wenn man es bis 2022, hatte ich da gehört, bis irgendwie weit, weit in 2022 hinein, hat hier irgendwie Karl Lauterbach ja auch mal erzählt, glaube ich.
Ja.
Ja.
Und damit hören die Probleme auch nicht auf, ne? Und das vielleicht auch nochmal mit reinzubringen, weil selbst als die Kinos jetzt geöffnet waren, hat das nicht dazu geführt, dass halt unglaublich viele Menschenmengen ins Kino gegangen sind. Also das heißt, klar, die Plätze waren reduziert, stark reduziert teilweise, dann vielleicht ein bisschen weniger reduziert, aber auf jeden Fall reduziert. Aber selbst die waren nie proppevoll. Die Möglichkeiten an Plätzen waren halt nie ausgeschöpft.
Wobei man schon sagen muss, dass gerade hier Warner, die ja den Vorstoß gewagt hat mit Tenet, dass die schon einen respektablen Erfolg damit eingefahren haben. Also klar, das ja weltweite Einspiel waren ja $360 Millionen, was ja schon recht überschaubar ist. Das dürften eigentlich gerade mal so, also ich denke mal, der Film ist jetzt eine Nullrunde geworden, weil der hat ja ungefähr so 230 Millionen gekostet und dann nochmal Werbung so prozentual obendrauf. Der hat so mehr oder weniger seine Kosten eben eingespielt, inklusive Werbung. Aber in den USA ist er halt hart gefloppt. Aber hier in Deutschland hat er, wie gesagt, wirklich moderate Erfolge feiern können. Der hat nach 3 Wochen 1 Million Zuschauer gehabt, zu einer Zeit, wo man die Säle teilweise nur mit 25% Kapazität in mir befüllen durfte. Also ich habe den damals im Kino gesehen und es war schon wirklich erschreckend. Ich war in der ersten Woche drin, wenn auch Ende der ersten Woche, und der war halt so voll wie, weiß ich nicht, halt 7., 8., 9. Spielwoche und nicht die erste. Na, also das war schon, und dann dachte ich mir auch so, mein Gott, hier passen nur noch viel mehr Leute rein und die Hygienekonzepte werden eingehalten und wir müssen, das muss ich jetzt auch einfach nochmal zur Sprache bringen, man kann sicherlich viele der Maßnahmen vor diesem Lockdown Light, auch wenn ich das eigentlich mal gerne als Shutdown Light bezeichne, weil Lockdown gab es eigentlich nie, es trifft wirklich die Falschen, na, also gerade Gastronomie und Kino haben eigentlich wunderbare Hygienekonzepte gehabt und da auch echt halt Geld reingesteckt und stehen damit jetzt halt wirklich trotzdem vor dem Aus, ne?
Man muss ja natürlich sagen, bei der Gastronomie, zumindest gibt es jetzt die Möglichkeit mit diesen ganzen Essenslieferungen, das funktioniert für einige zumindest ganz gut. Und man kann halt weiterhin irgendwie auch die Gastronomie unterstützen. Das funktioniert auch ganz gut. Also ich kann zum Beispiel immer noch aktuell bei der Arbeit mittags mein Essen holen. Aber ein Kino to go ist halt ein bisschen schwieriger auch, ne? Und ja, ich meine, das fällt ja auch nicht beim Kino auf. Das sind ja insgesamt die kompletten Film- und Serienlandschaften, die es betrifft. Und natürlich auch Theater und auch alle anderen kreativen Berufe, die halt davon leben, dass sie halt Auftritte machen. Und die ganze Industrie, die auch dahinter steckt, gerade was so Konzerte auch betrifft und so, das fällt da alles mit rein, ne? Aber ja, Tenet war da. Tenet hat 360 Millionen eingespielt. Und Stu, magst du mal so ein bisschen Zahlenmeister spielen für dieses Jahr, um mal aufzuzeigen, wie erfolgreich das Kino dieses Jahr so war?
Und mal
die 5 erfolgreichsten Filme des Jahres mal vorstellen.
Bislang. Und den bislang. Ersten wird keine Sau kennen.
Bislang. ja, gerne. Auf dem 5. Platz ist eine Überraschung, nämlich ein Film, der Anfang des Jahres rauskam und der damals schon so eher als Totgeburt gehandelt worden ist, was er in einem normalen Kino ja auch gewiss wäre. Auf der 5 ist mit 246 Millionen US-Dollar global Doolittle mit Robert Downey Jr. Film, der bei der Kritik nicht besonders gut ankam und eigentlich bei den Zuschauern auch nicht, aber es reichte trotzdem aus, um auf den 5. Platz zu kommen.
Ja, das hängt aber auch damit zusammen, dass der, glaube ich, in China auch sehr im Verzug rauskam. Da wurden ja, glaube ich, erst so im Juli, August wieder die Kinos geöffnet, nachdem die ja wirklich das ganze Jahr über dicht waren. Also China war ja nun mal der Vorreiter, war eben halt die Wiege der Pandemie. Und dann hat der da noch mal irgendwie wahrscheinlich ein bisschen was gerissen, denke ich mal, als dann da halt die Kinos wieder offen waren. Ja. Aber sonst, nee. Ja.
Flop. Also Doolittle war eigentlich von Universal so gedacht, das ist halt so ihr neuer, ihr großer Blockbuster, Familienblockbuster wird des Jahres. Und im Vorfeld sind da schon ein paar Sachen schiefgelaufen. Es gab da Probleme mit dem Regisseur und. Ich bin mir sicher, halt beim normalen Kinojahr wäre dieser Film nicht in der Top 10 oder in der Top 20 drin gewesen.
Nein, vor allem nicht in so einer Top 10.
Auf der 4. Das geht qualitativ hochwertig weiter. Haben wir eine Videospielverfilmung, nämlich Sonic the Hedgehog mit 321 Millionen, was wirklich ein gutes Ergebnis ist. Ich würde sogar sagen, selbst im normalen Kinojahr durchaus gut, akzeptabel. Wenn man vor allem bedenkt, dieser Shitstorm, den die erste Version dieses animierten Sonics hatte. Den haben sie ja deswegen nochmal verschoben, den Film. Und dann kam er im Frühjahr raus. Und ich war damals in der Pressevorführung und da waren Kinder mit drin. Und die hatten, glaube ich, den Spaß ihres Lebens. Ich jetzt nicht. Aber der war schon gehypt, der Film. Und ich weiß von vielen Bekannten und Freunden, die Kinder haben in diesem Alter, wo sie sich halt für sowas begeistern können, die waren da drin und die Kinos waren rappelvoll. Deswegen sind die 321 Millionen für Sonic wirklich, wirklich gut. Und es ist so ein bisschen, wird der Film gehandelt als so Revitalisierung von Jim Carreys Hollywood-Karriere, was ich begrüße.
Ja, ja.
Und das war der letzte Film, der groß im Kino lief. Im Februar.
Ja, da ist die Frage.
Birds of Prey ist ja leider, also ist ja unter dem Radar gelaufen, so ziemlich.
Ja, ne? Ja.
Aber ja.
So, auf. Der hatte aber auch noch mehr Pech, ne?
Ja.
Glaube ich.
Auf der 3 hatten wir schon genannt: Tenet, 360 Millionen. Ich glaube, da müssen wir nichts mehr zu sagen. Außer, dass er jetzt, glaube ich, im Dezember auf Blu-ray und DVD rauskommt. Mhm. So, auf der 2. Bad Boys for Life.
Der war dieses Jahr?
Der war, das war der erste Kinofilm, den ich dieses Jahr im Kino geguckt habe, Anfang Februar.
Wow.
Der Film hatte durchaus moderate bis gute Kritiken. Ich mag das Franchise nicht so sehr, aber ich auch hatte im Kino durchaus meinen Spaß mit dem Film. Ein sehr gutes Ergebnis, wirklich. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Bad Boys nach dieser langen Zeit, wo nichts von ihnen zu hören waren, so gut performen am Boxoffice. Deswegen 426 Millionen für einen R-Rated-Film, das sollte noch erwähnt werden, ist das echt sehr gut. Also das wäre selbst auch in einem normalen Kino ja wirklich sehr gut.
Ah, der hatte noch Glück gehabt, der Film. Der kam, man kann der raus im
Januar. Der kam Ende Januar. Ende Januar, Anfang Februar. Ja, ja.
Ja, obwohl dann hat der in... Ja gut, dann ist der halt der Gegenentwurf zu Doodle, weil in China kann der eigentlich nichts großartig gerissen haben.
Also er lief, glaube ich, auch in China, glaube ich. Aber ich weiß es jetzt nicht. Aber wie gesagt, was man sagen kann, ist fast 430 Millionen für Bad Boys for Life. Wie gesagt, ein R-Rated-Film ist wirklich, wirklich gut.
Ja, das stimmt.
So, und auf der 1, und wir haben ja schon ganz oft jetzt China und Chinesisch gesagt, auf der 1 ist The 800 mit 461 Millionen US-Dollar.
Auf den freue ich mich übrigens schon.
Ein chinesischer Film, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich glaube ein Kriegsfilm oder so.
Es ist ein Kriegsdrama, 1937, genau, wo 800 Soldaten in Shanghai von der japanischen Armee umzingelt werden und quasi ihr letztes Gefecht ausführen.
Ja, das klingt so ein bisschen nach typischem pompösen chinesischen Propaganda-Blockbuster.
Ja, das klingt aber besser als The Wandering Earth, das muss man sagen.
Keine Ahnung, kenne ich nicht. aber das ist auch ein enorm gutes Ergebnis, wobei man auch sagen muss, dass chinesische Blockbuster in den letzten Jahren oft in diesen Bestenlisten immer auftauchen. Das ist immer ganz ulkig, wenn man sich am Ende des Jahres diese Bestenlisten anguckt mit den erfolgreichsten Filmen weltweit. Und dann sind dann immer so in der Top 10 so 2, 3, oft sehr hoch, so chinesische Filme, von denen man noch nie was gehört hat. Also ich weiß noch, Wolf Warrior war ja so ein Ding. Mhm. Ne? Mhm. Also von daher, ja.
Operation Red Sea unter anderem.
Ja, genau.
Aber auch da muss man sagen, auch die haben normalerweise um die 800 Millionen Einspielergebnis und jetzt hier auch nur die Hälfte.
Mhm. Ah, schon.
Übrigens, einen Film würde ich gerne noch mit reinwerfen, der zwar 2019 zumindest in den USA gestartet ist, aber eigentlich in den ganzen anderen Ländern erst im Januar. Deswegen würde ich ihn mal gerne mit reinnehmen. Und zwar 1917. Und der war relativ hoch, weil der hat weltweit 384 Millionen eingespielt.
Puh. Ja, der hat noch so ein bisschen Oscar-Buzz mitgenommen. Wahrscheinlich, ja, obwohl da war ja dann nicht viel, ne? Aber der kam auch im Verzug dann im Sommer in China wieder.
Also ich weiß noch, den habe ich am selben Tag geguckt wie Bad Boys for Life. Ich konnte nämlich im Januar nicht ins Kino gehen und habe dann am 1. Februar, glaube ich, war es, direkt so Bad Boys for Life und 1917 so hintereinander geguckt. Und ich weiß noch, dass Bad Boys for Life war gut Besuch, aber 1917 war prallevoll, wirklich.
Mhm. Tja, verrückt.
So, wenn ich jetzt mal die ganzen 5 erfolgreichsten Filme, die wir jetzt zumindest in dieser Liste haben, mal zusammenrechne, ne, komme ich bei den 5 erfolgreichsten Filmen des Jahres ohne 1917, klammere ich jetzt mal aus, auf 1,8 Milliarden US-Dollar Einnahmen. Kann mal jemand sagen, welcher der erfolgreichste Film des Jahres 2019 war, also, und was der dann eingespielt hat?
Also der erfolgreichste Film 2019 war, ich würde durchaus sagen, so ein kleiner Überraschungshit. Ja. Von einer Independent-Schmiede, ähnlich wie jetzt Annapurna Marvel, oder A24, Marvel. Nämlich von den Marvel-Studios. Ja, in Zusammenarbeit mit Disney. Und der Film heißt Avengers Endgame und hat weltweit 2,798 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist meines Kenntnisstandes der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Ne?
Ich glaube jetzt nicht.
Also ein typischer Sleeper-Hit.
Ja. Ne? Ich glaube jetzt nicht inflationsbereinigt, das glaube ich nicht. Das ist immer noch vom Winde verweht. Okay, Spaß beiseite. Es ist natürlich schon krass, wenn man das zu vergleichen. Man darf aber nicht vergessen, dass Avengers Endgame halt das große Finale war. Eines sehr beliebten Franchise. Vielleicht aktuell das beliebteste Kino-Franchise, was es gibt. Deswegen ist es ein bisschen unfair, es zu vergleichen. Trotz allem waren in den letzten Jahren, ausgenommen von diesen super Blockbustern wie Avengers Endgame, die erfolgreichsten Filme immer so bei 1 bis 1,5 Milliarden. Deswegen ist das dieses Jahr vom Einspielergebnis schon
bitter,
ja.
Genau, ich kann es mal ganz kurz aufmachen. Auf Platz 2 war The Lion King mit 1,7 Milliarden. Dann hatten wir Frozen mit 1,45 Milliarden. Wir hatten Spider-Man Far From Home mit 1,1 Milliarden. Wir hatten Captain Marvel mit 1,1 Milliarden. Joker mit 1 Milliarde. Star Wars mit 1 Milliarde. Toy Story mit 1 Milliarde. Und Aladdin mit 1 Milliarde.
Ja, es war aber auch wirklich so, ich weiß nicht, ist 2019 nicht irgendwie das erfolgreichste Kinojahr ever gewesen? Ja. Weil es fällt auch auf, es sind alles Franchise-Filme, ne?
Ich glaube, außer
außer Joker.
Ja, okay,
Joker. Also gut, Joker ist ja. Schwierig.
Also es fällt mir jetzt auch schwer, da zu sagen, bei diesen die erfolgreichsten Filmen des letzten Jahres, dass da wirklich ein originärer Stoff, und zwar durchgängig originär dabei ist. Ja.
Aber es zeigt ganz gut die Dramatik, die dahinter steht, ne? Weil das sind ja nicht nur Einnahmen, die Studios dann generieren und sich dann denken so, wuhu, Ausschüttung und Boni erhöhen und neue Filme produzieren, sondern das sind natürlich auch Einnahmen, die jetzt grundsätzlich auch irgendwo landen halt, ne? Die bei den Kinos landen, die bei den Beschäftigten von Kinos landen, etc. pp. Und das ist halt alles nicht da gewesen dieses Jahr.
Wobei man sagen muss, dass 2018, glaube ich schon, also hier in Deutschland zumindest, war 2018, glaube ich, eines der schwächsten Kinojahre. Ich glaube, von den Besucherzahlen her war hier, wie hieß der denn jetzt mal hier, Grindelwalds Verbrechen, der zweite Tierwesenfilm, war, glaube ich, der erfolgreichste Film des Jahres vom Zuschauern her eben. Aber 2018 war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das schlechteste Kinojahr oder schlechter als 2006, wo es, man muss das wirklich anmerken, WM im eigenen Lande gab. Ne? Also das ist auch schon sehr bitter. Da war auch schon ein Rückgang zu spüren, ne? Also gerade in deutschen Kinos.
Also ich habe mal die Statistik hier. Aha. Mhm. Wir hatten 2019 118,6 Millionen Kinobesucher, also quasi rundherum durch alle Filme durchweg. 2018 hatten wir 105,4. Also 2019 hatte sich das durchaus noch mal ein klein wenig gesteigert. Es bleibt aber relativ gleich, ehrlich gesagt, seit 94, weil 94 und 95 hatten wir 124 Millionen Kinobesucher in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, als wenn es einen rapiden Abstieg gibt.
Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Also es wird ja oft behauptet, dass das Streaming das Kino immer mehr verdrängt. Aber eigentlich...
Du kannst ja sogar Stream mittlerweile im Kino machen. Also von daher.
Ja, das und es ist ja nicht so, als... Ja, gut, da kommen wir ja jetzt hin, ne? Mehr oder weniger. Ja. Es ist ja nicht so, als würdest du dieselben Filme im Stream wie im Kino kriegen, oder, Thomas?
Genau, also so ein bisschen das als Einstand, auch nochmal um die Zahlen zu sehen und auch so ein bisschen so die Dramatik darzustellen. Aber es hat natürlich auch noch viel mehr Auswirkungen, dadurch, dass wir halt jetzt Corona hatten und halt Kinos dementsprechend nicht geöffnet waren. Und natürlich auch die Studios... Ich meine, letztendlich geht es in vielfacher Weise erstens um Geld. Weniger um Kunst, sondern in erster Linie um Geld, gerade was so große Titel betrifft. Und da ist dieses Jahr sehr, sehr viel passiert und hat sich viel geändert und es gab viel Zäsur und ich mache es jetzt einfach mal auf unter der Kategorie die Folgen. Und da können wir jetzt mal lustig von Punkt zu Punkt springen, was wir da gerne so mit reinwerfen wollen. Und ich glaube, der erste Punkt, einfach weil wir es jetzt schon angesprochen hatten mehrmals, ist quasi die Exklusivität von Filmen, also von Kinofilmen in den Kinos, ist derzeit richtig krass in Gefahr. Warum?
Ja.
Kann das mal jemand aufdröseln?
Ja, warum nicht nur Corona? Corona ist ja eigentlich eher ein Brandbeschleuniger, sondern einfach eben, ja, die Wichtigkeit von Streaming, ne? Also Disney hat ja vor schätzungsweise 1-2 Monaten angekündigt, weniger Kino, mehr Streaming, wodurch sie natürlich jetzt auch ihren neuen Streamingdienst pushen wollen. Bei Warner in etwa dasselbe, wobei Warner jetzt wirklich mit einem Hammer sondersgleichen vorgeprescht ist. Nämlich, dass sie ihre 17 Filme, die im Laufe des nächsten Jahres kommen werden, dass die allesamt parallel zum Kinostart, der zwar noch regulär ansteht, in den Stream bringen wollen. Und zwar wirklich alles. Vom kleinen Indie-Film bis zu Größen wie Matrix 4 und Dune. Na, und das ist schon. Das war eine Meldung letzte Woche, ne?
Jo. Ich fand diese Meldung irgendwie gruselig, will ich ganz ehrlich sein.
Oh ja.
Ich meine, wir reden hier über Blockbuster. Filme wie Suicide Squad, ja. Filme wie Matrix 4, Filme wie Godzilla vs. Kong, ein Film wie Dune. Ein Film wie Dune, der fürs Kino gemacht wird, ja.
Also kann ich finde, die Bilder Tag von Denis Villeneuve kommen am besten rüber auf dem Handy-Display.
Ja, also wirklich. Also ich war echt fassungslos, als das verkündet worden ist. Natürlich, für Warner, die denken sich halt so, ja fuck, wir haben jetzt hier 17 Filme aktuell auf der Halde und könnten ja eigentlich hier jede Woche einen Kinofilm irgendwie ganz groß in den Start bringen und erstmal 4 Wochen oder 3 Wochen laufen lassen. Aber wann? Und das hatten wir ja auch schon mal gesagt gehabt, selbst wenn die Kinos ja wieder auf sind und die Blockbuster quasi fröhlich so reintrudeln, macht das ja keinen Sinn. Weil die gucken natürlich, wann die Leute ins Kino gehen. Und aktuell wäre übrigens so ein Moment, weil Kinos natürlich zu Weihnachten mit das größte Geschäft auch umsetzen in einem Jahr.
Ja, klar.
Und das sind so Termine, die dann auch geblockt werden vom Blockbuster. Und wir haben gerade quasi so einen Stau von Filmen. Ich meine, dann kannst du ja nicht so 3 Jahre jetzt erstmal alles so reinschmeißen. Und deren Idee war dann, ja, dann machen wir halt alles bei HBO Max.
Ja, also, weil man natürlich.
Es gibt ein paar Filme in ihrem Katalog da, wo ich sage, ist jetzt nicht so wild. Also zum Beispiel dieses Sopranos-Prequel, The Many Saints of New York. Es war ja so, dass Sopranos ja auch eine HBO-Serie ist, das hätte ich verstanden. Oder auch dieser King Richard, in dem Will Smith den Vater von Venus Serena Williams spielt, also diese Tennisschwestern. Okay, aber wirklich bei Suicide Squad, Matrix 4, Godzilla vs. Kong und Dune, denke ich mir echt so, irgendwie, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Und ich weiß, ich habe eine sehr romantisierte Sicht aufs Kino, weil für mich Kino immer noch die beste Art ist, einen Film zu gucken. Ich weiß, da draußen gibt es unzählige Leute, die mittlerweile in Heimkino ihr eigen nennen, mit Soundanlage, mit Beamer und was weiß ich, was dazu gehört. Ich saß schon in vielen davon drin und natürlich ist das wesentlich cooler und wesentlich besser als einen normalen Fernseher, egal wie viel Zoll der jetzt hat. Trotz allem bleibe ich dabei. Für mich kann nichts das Seherlebnis eines guten Kinobesuches ersetzen. Und gerade solche Sachen wie Suicide Squad, Matrix 4, Godzilla und Dune, ich sage nicht, dass es gute Filme werden, aber ich sage, das sind Filme, die für die große Leinwand gemacht sind. Wenn ich mir vorstelle, dass ich Filme, die wirklich fürs Kino gemacht wurden, wie zum Beispiel jetzt mein geliebter Mad Max Fury Road, den das erste Mal im Heimkino oder zu Hause auf dem Fernseher sehen hätte müssen, das wäre nicht das Gleiche. Und ich weiß, dass die Fraktion Heimkino-Fans jetzt protestiert und sagt, das stimmt nicht. Sorry, für euch mag das zutreffen, für mich nicht. Und deswegen finde ich es unglaublich gruselig, was Warner da vorhat. Weil es, wie du schon gesagt hast, so ein Brandbeschleuniger ist. Wir haben jetzt hier gerade eben gesagt, letztes Jahr war das erfolgreichste Kinojahr. Schon, trotz allem geht es den Kinos nicht gut. Weil, man darf nicht vergessen, von diesen Unmengen von Zahlen, die wir jetzt hier hatten, mit irgendwie fast 3 Milliarden US-Dollar, davon geht nicht alles an die Kinos. Die Kinos haben auch Ausgaben, das darf man nicht vergessen. Die Kinos werden von den Studios teilweise echt hart geschröpft, vor allem von Disney. Und deswegen finde ich es so gruselig, ich finde es wirklich auch irgendwie, so blöd es klingt, fies und gemein von Warner, was sie da abgezogen haben. Und ich habe kein Problem, was sie sagen, ey Leute, wir bringen die Filme ins Kino und dann 3-4 Monate später exklusiver HBO Max. Kann ich mit leben. Aber dass sie wirklich dem Kino so hart in die Eier treten, finde ich echt hart. Ich bin fertig jetzt. Danke.
Ja, nee, das, also was man ja festhalten muss, schon so vor ein paar Jahren wurde ja immer mal spekuliert, ob man so eine Art irgendwie Instant-Streaming oder sowas einführt. Und man muss natürlich bedenken, im Frühjahr hat Universal ja auch schon so einen Vorstoß gewagt, von wegen, wir bringen unsere Filme nach 17 Tagen als Video on Demand. Mhm. Ne, so hätten sie jetzt zum Beispiel auch den Bond in den USA rausbringen können. Also der wäre überall ganz normal im Kino gelaufen. Und in den USA hätten sie dann die schlechten Zahlen aufgefangen mit VOD. Aber ich sehe es tatsächlich auch, wie es du. Also es ist schwierig und man merkt halt, dass Warner eben auch HBO Max damit pushen will, weil HBO Max hat, ja, ist irgendwie so das Schlusslicht bislang so bei den Streamingdiensten in den USA. Weil es ist nicht nur der teuerste Streamingdienst mit Abstand. Ich glaube, der kostet $17 im Monat.
15,
genau. Sondern sie haben eben auch nichts, weil sie nichts produzieren konnten. Diese ganzen Zugpferde, die sie halt hatten, von wegen, weiß ich nicht, Friends Reunion, das konnten sie bis heute immer noch nicht produzieren, weil es immer wieder verschoben werden musste wegen Corona. Wobei, wahrscheinlich würden sie das jetzt heute aus dem Homeoffice heraus machen. Das ist ja irgendwie auch ein großer Trend geworden auf YouTube oder so, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, der Prinz von BR-Cast trifft sich irgendwie im Homeoffice oder so. Aber ja, nee, man merkt, die brauchen einfach Content. Also die haben zwar schon irgendwie Sachen wie, weiß ich nicht, Race by Wolves, aber das ist halt eher Nischenzeugs. Mhm. Und ja, indem sie jetzt halt, ja, das damit befüllen sie jetzt halt ihren Streamingdienst, um jetzt halt irgendwie auch mithalten zu können mit Netflix, Amazon und vor allem auch Disney Plus, die ja im Moment wirklich so den Siegeszug haben. Und die haben ja auch, weiß ich nicht, also hier Mulan, das hat ja schon einen gewaltigen Riss verursacht einfach, ne, dass sie gesagt haben, ja, wir schieben den auf den Streamingdienst. Und man muss ganz ehrlich sagen, diesem Film hat es, also man kann jetzt von dem halten, was man möchte, aber von den Bildern und von der Inszenierung her war der einfach gemacht für die große Leinwand und der hat gewaltig eingebüßt, dadurch, dass du ihn einfach nur auf normalen Bildschirm hattest. Und da haben sie natürlich jetzt auch dazu gelernt mit Soul, ne, dass der jetzt halt ganz normal bei Disney Plus kommt zur Weihnachtszeit, ne, und man muss nicht draufzahlen. Aber dieses Modell von wegen, dass du Abonnent sein musst und dann nochmal für diesen VIP-Zugang bei Mulan zahlen musstest, das ist was eigentlich schon lange so gärt in Hollywood, sage ich mal. Ne? Und das hat Corona eigentlich beschleunigt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren waren so Spekulationen, dass man irgendwie Filme nach einer Woche oder so für absurd hohe Preise, weiß ich nicht, für $37, $40 in den Stream bringen sollte. Und mittlerweile ist das aber gang und gäbe, dass Filme irgendwie halt vom Kino auf den Stream ausgelagert werden. Man denkt jetzt hier zum Beispiel an den dritten SpongeBob-Film zuletzt, ne? Oder auch an sowas wie Enola Holmes. Das ist mittlerweile Standard geworden und das wird auch immer weiter Blüten treiben. Ja. Das ist ganz klar. Aber ja, Corona ist da, man kann es mal wieder sagen, es ist ein Brandbeschleuniger.
Genau.
Also es war eine Entwicklung, die immer abzusehen war und die jetzt halt richtig um sich schlägt. Ne?
Ne, also dieses Jahr gab es ja auch dann Momente, wo halt Dinge einfach ausprobiert worden sind. Ne? Also Universal mit Trolls World Tour beispielsweise, die waren ja immens erfolgreich mit ihrem VOD-Start damals.
Absurd.
Oder halt auch Scooby, das war ja Warner dann. Die waren auch total erfolgreich mit dem, ich glaube, deswegen hat das dazu geführt, dass sie halt ja mehr darüber nachgedacht haben, sowas halt dann direkt auch im Stream oder so anzubieten. Oder
was BMW. Ich mich aber frage, Entschuldigung, was ich mich aber frage ist, jetzt ist es ja so, wenn ich mich recht erinnere, dass dank den legalen Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon etc. pp. Die Piraterie deutlich zurückgegangen ist. Jetzt seien wir mal ehrlich, wenn Warner wirklich jetzt diese ganzen Blockbuster nächstes Jahr, und man darf nicht vergessen, sie haben ja gesagt, bislang nur nächstes Jahr. Ne? Also nennen wir es mal ein Testzeit. Ja. Glaubt ihr denn wirklich, dass jemand, der unbedingt Wonder Woman oder Matrix 4 gucken will, und die haben keinen deutschen Starttermin und die sind aber schon im Netz auf Englisch in HD-Qualität verfügbar. Glaubt ihr denn wirklich, dass alle Leute dann trotzdem brav warten, bis sie in Deutschland das zu sehen bekommen? Oder dass sie das irgendwie sich irgendwoher downloaden oder illegal streamen?
Alle werden warten. Und wisst ihr, was mich traurig macht diesbezüglich? Wenn dann nächstes Jahr irgendjemand in Buxtehude zur Arbeit fährt im Bus und sich auf seinem Handy Godzilla vs. Kong anguckt.
Oh, die kleine Eidechse und der Schimpanse schlagen sich. Ja, super.
Und das macht mich irgendwie traurig, ich weiß nicht.
Boah, das tat jetzt echt weh, Thomas. Also ich meine, das Franchise interessiert mich nicht, aber ganz nein. Das sollte unter Strafe gestellt werden.
Und daneben sitzt Jeffrey Katzenberg und fragt denjenigen, kennen Sie Creepy?
Ach, dieser komische Streamingdienst. Ja. Ach, ja. Das ist ja auch eine schöne Nachricht, da muss man
sagen. Nein, die Leute werden das natürlich, also zumindest die das so nutzen, die werden sich das halt besorgen und die werden dann halt, manchmal kommen ja Kinostarts ja auch später oder so, die werden dann nicht warten oder sagen, okay, oh, heute gehe ich mal ins Kino oder zu Hause auf der Couch, ne? Und ja.
Ja, vor allem, was das Modell von Warner ja vorsieht, also wir müssen das vielleicht ein bisschen ausführen, ich habe ja die News geschrieben. Es ist so, also die wollen die Filme tatsächlich zeitgleich in den Stream bringen, dann werden die 30 Tage lang auf HBO Max gezeigt, verschwinden da wieder, dann laufen sie halt weiter im Kino. Aber jetzt stellt euch wirklich mal die Frage, wo verschwinden die Filme eher? Im Kino oder im Stream?
Darf ich jemanden anrufen?
Was denkt ihr? Ja.
Oder was? Ruf mal den Joker an.
Ja. Nee, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass nach diesen 4 Wochen dann Wonder Woman im Kino total abgeht, wie Schmidts Katze. Garantiert nicht. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Warner dann irgendwann sagt, ach Leute, wisst ihr, wir machen das jetzt so. 4 Wochen bei den HBO Max ist ja gut, wir machen mal 8 Wochen draus.
Das wird kommen.
Ja, und hier nochmal das aufzugreifen, was du ja auch schon gesagt hatte. Das hätte ich nachher sowieso noch angesprochen. Kino ist ja nicht einfach nur, ich gehe hin und gucke einen Film. Kino ist etwas Kulturelles. Es ist sogar was Politisches bei den kleinen Kinos beispielsweise, die Indie-Filme zeigen, die dann so Kulturevents auch machen. Das nochmal alles zur Seite geschoben. Aber Kino ist nicht reines, ich gehe in einen Film, geh wieder raus, fertig, sondern es ist etwas, wo man sich natürlich hinbewegt, wo man eine Vorfreude hat, wo man sich mit Leuten trifft, sich vielleicht davor schon mal austauscht, was wird kommen und so. Klar geht das auch zu Hause, aber es hat immer einen anderen Charakter, wenn ich mich quasi aufmache, so etwas zu tun, in den Saal zu gehen, diese ganze Saalatmosphäre zu haben, etwas gemeinsam, einsam erleben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So auf der großen Leinwand, vom Stil her. Ich stelle mir gerade vor, meine erste Erlebnis mit Joker wäre hier zu Hause gewesen, auf der Blu-ray. Statt im Kino dieses Erlebnis zu haben, ne? Und danach rauszugehen, vielleicht noch was Nettes im Nachgang zu machen, nochmal essen zu gehen oder sowas alles. Das alles ist Kino und nicht, ich nehme eine Bierdose in die Hand und sitze zu Hause in Unterhose und gucke mir mal den Joker an, ne? Das ist halt einfach was anderes. Und da geht ein Stück Kultur verloren, wenn wir das so machen, wenn das weiter so grassiert.
Natürlich. Ja?
Man darf halt, man muss halt aufpassen, für viele ist Kino halt, bedeutet das so wie ein Event, ein Rockkonzert. Ich würde das jetzt nicht so unbedingt beschreiben. Ich finde das, was Thomas gesagt hat, mit diesem Kulturellen, finde ich viel passender, sich darauf einzulassen. Weil du sitzt im Kino und dann hast du halt eigentlich nur dich und die Leinwand. Und das ist das Besondere. Und ich weiß, viele haben keinen Bock auf Kino, halt weil irgendwelche Assis da im Publikum sitzen. Ist scheiße, ist mir auch schon mehr als einmal passiert, aber es gibt auch Kinobesuche, wo das nicht so der Fall ist. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer so als Alibi genommen. Oder auch, dass die Popcorn- und Cola-Preise so hoch sind. Da muss ich ja auch sagen, gut, aber keiner zwingt dich dazu. Also wie oft war ich im Kino schon, hatte nichts zu trinken und nichts zu essen und ich habe trotzdem den Film sehen können, hatte meinen Spaß.
Ja? Du hast überlebt.
Ist ja ein PVs, du Vogel.
Ja, ich meine, okay. Nein, ganz ehrlich, das sollte man sagen. Wir drei haben jetzt zumindest den Vorteil, oder zumindest Dominik und ich, dass wir relativ nah an Städten leben, die PVs, also Presseaufführungen, anbieten. Das heißt, wir sind
dafür habe ich das schönste Kino Deutschland.
Es kommt die Scheiße wieder. Also,
was renoviert und geschlossen
ist. Nee, also ich sage ja auch, Gott bewahre, nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass man jeden Film im Kino gucken muss. Das auf gar keinen Fall. Wenn euch ein Film gar nicht interessiert, dann müsst ihr da auch nicht reingehen. Aber wenn ihr halt euch irgendwas interessiert und sei es jetzt nur, ihr wollt wissen, wie schlägt sich Keanu Reeves in Matrix 4 als Neo, dann geht ins Kino. Weil ihr unterstützt halt damit nicht nur die großen Filmverleihe, wobei einige Verleihe sehr klein sind, das darf man auch nicht vergessen, sondern ihr unterstützt damit eben auch die Kinos. Und natürlich könnte man sagen, ja, die großen Blockbuster-Ketten, ne? Ja klar, die werden wahrscheinlich auch mehr Geld haben als die kleinen. Aber gerade so im ländlichen und vorstädtischen Bereich gibt es jede Menge Kinos, die zu keiner Kette gehören und die sehr darauf angewiesen sind, dass die Leute kommen.
Ja, auch wenn es immer weniger werden, ne? Da sind ja auch viele schon von aufgekauft worden von Ketten wie Cinemax oder wie heißen denn die anderen da nochmal? Keine Ahnung, auf jeden
Cineplex
Fall sind ja auch
und
immer
UCI und
genau,
so,
ja. Genau, die sind dann auch immer mehr halt in der Minderheit, wobei es ist schon krass, also die sind teilweise sogar härter betroffen gewesen oder jetzt auch wieder betroffen von den Auflagen oder von dem Lockdown als irgendwie kleine Indie-Kinos, ne?
Wir können ja mal in dem Bereich Kinos jetzt bleiben, wenn wir es eh schon aufgemacht haben. Also nach aktuellen Zahlen, so wenn man so ein bisschen rumguckt, weil es gibt so einige Untersuchungen von Bundesländern, haben die dieses Jahr teils ein Minus von 80% bei Publikum und Einnahmen gehabt. Das muss man sich halt mal vorstellen. Und viele halten sich so gerade am Leben. Dadurch hat das halt dann doch viele Kino, also viele Filme dieses Jahr ins Kino gekommen sind, die vielleicht auch gar nicht ins Kino gekommen wären sonst. Das kann man auch sagen. Mhm. Ne? Also es ist viel einfach reingenommen worden, weil man gedacht hat so, ach komm, vielleicht funktioniert das ja. Das war ganz gut, weil das hat den Kinos auch stark geholfen und hat auch zur Diversität von Filmen geführt, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Gleichzeitig versuchen die halt vom Verkauf von Popcorn oder Fanartikeln oder Gutscheinen sich am Leben zu halten. Das mit dem Popcorn ist übrigens sehr populär. Oder halt auch so Sachen wie Stream fürs Kino oder Cineplex Home. Also das ist halt, also dieses Stream fürs Kino ist ja mit diesen Werbeeinnahmen und Cineplex Home, diese anderen Anbieter und auch manche Studios sind ja auch so digital gegangen, versuchen halt darüber noch so ein bisschen Einnahmen zu generieren. Aber das reicht halt im Gesamten einfach nicht. Und Studio, das ist vorhin auch schon angesprochen, die Unterstützung von den jeweiligen Ländern und Dominik ja auch, mit den Corona-Hilfen für November, die jetzt im Januar ausgezahlt werden, vielleicht. Das macht halt alles den Kohl nicht fett. Ne? Und genau, also das macht halt auch was mit den Leuten, die dort arbeiten beispielsweise. Weil, das muss man nämlich auch mal sagen, 80% des Kinopersonals sind halt Minijobber oder sogar Ehrenamtliche, gerade bei so kleine Kinos, Kulturkinos betrifft. Ja. Und dort greift das Kurzarbeitergeld null. So.
Ja, es ist aber auch, was man sagen muss, man hat das ja in den USA zum Beispiel auch beobachtet, dass da auch viel mehr Wiederaufführungskultur war als hier. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, war das im Sommer, als es halt irgendwie keine neuen Filme gab in den USA, da setzt sich auch schon mal so ein Re-Release von Das Imperium schlägt zurück auf Platz 1 der Kinocharts, ne? Und sowas hat's hier, also hat's zwar schon gegeben, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass hier irgendwie mehr Mut für sowas ist. Also es wurden zwar schon alte Filme gezeigt, auch in Autokinos und so, aber an so richtige Klassiker haben sich eigentlich die meisten nicht so rangetraut, oder? Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Also bei mir in der näheren Umgebung, als die Kinos kurze Zeit wieder aufmachen durften unter diesen Hygieneregularien, haben sie es versucht. Und was ich so mitbekommen habe, wurde das gar nicht angenommen. Gar nicht. Also ich glaube, dass so Sachen dann mehr ziehen, die halt neu sind und groß, am besten Franchise. Also ich glaube, dass die Kinos deswegen auch so ja, angepisst waren, als Disney gesagt hat, ach nee, Mulan kommt jetzt bei Disney Plus. Da gibt's ja dieses sehr schöne Video, wo so ein Kinobesitzer so einen Pappaufsteller mit einem Baseballschläger zerdeppert, den er irgendwie seit 6 Monaten in seinem Kino stehen hatte, um damit Werbung zu machen für den Film. Und dann sagt Disney so, oh nee, wir bringen den bei Disney Plus.
Ja, es ist einfach. Ich glaube, was dieses Jahr gut funktioniert hat, sind so gefühlte Neustarts von alten Filmen, die neu aufgearbeitet worden sind. Weil ich weiß zum Beispiel, Zombie Dawn of the Dead war ja der letzte Film, der im Kino angelaufen ist, bevor die Kinos zugemacht haben.
Oh Mann, das Romero-Wisse.
Es hat eine gewisse Ironie gehabt und da waren zumindest die Berichte, dass die Kinosäle auch voll und ausgebucht waren. Also sowas hat halt funktioniert.
Ja, allerdings lief der ja nicht regulär, sondern hat, glaube ich, nur ein, zwei Tage. Ne?
Ja.
Und dann auch also meistens Event nur an einem Abend oder so. Das war nochmal so ein Sonderevent.
Genau, ja, aber sowas funktioniert halt, ja.
Ja, aber wenn dann nur so bekannte, da sind wir halt auch wieder von wegen Franchise, bekannte Marke, Kultfilm, was anderes funktioniert da nicht. Also ich meine, es wäre schön gewesen, wenn irgendwie Undine von Christian Petzold dann der Blockbuster des Jahres geworden wäre, aber...
Ja, so funktioniert das Publikum aber nicht.
ja, das wird sich auch nicht ändern. Dafür ist das Publikum auch einfach zu sehr ausgerichtet auf große Namen, auf Sequels, auf Blockbuster, das ist nun mal so. Und das fällt jetzt leider auch der Industrie jetzt auf die Füße, weil eben halt nichts hinterherkommt erstmal, ne? Beziehungsweise weil die Studios einfach alle geschoben haben. Und ich bin ja gespannt, Stu hat ja in unserem ersten Corona-Cast, hattest du das, glaube ich, gesagt, dass das Universal mit Fast and Furious 9 der lachende Dritte sein würde.
Ja, also ich weiß noch, als die Nachricht kam, also zur Erklärung, der Fast and Furious 8, 7, 9, ja.
9. das der ist soll, der, wo Tom einen Bruder hat.
Der sollte halt Anfang April diesen Jahres rauskommen. Und dann fing halt Corona an und die ersten Verschiebungen kamen und die waren aber immer so 2, 3, 4 Monate. Und dann kommt Universal und bam, wir verschieben um ein ganzes Jahr. Und alle, und alle so, also die übertreiben jetzt aber. Und jetzt, ganz ehrlich, ich meine, die Gefahr ist immer noch hoch, dass Universal auch diesen Start nicht einhalten kann. Ne, seien wir realistisch. Aber wenn ich mir denke, wie oft andere Filme, hier Grüße an Wonder Woman 84 zum Beispiel, schon verschoben wurden, hat Universal da eigentlich clever gemacht, ne?
Mhm.
Ja, wie war das nochmal mit Wonder Woman? Ach, der Joker, der hat 1 Milliarde reingeholt. Wir brauchen dieses Jahr nichts mehr.
Das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, der sollte ursprünglich, glaube ich, Herbst, glaube ich, 2019 rauskommen. Und Warner hat ihn dann aber verschoben, weil das Jahr mit Shazam und Joker so erfolgreich für sie war, dass sie gesagt haben, ey, wir haben jetzt so viel Kohle gemacht dieses Jahr, das reicht für uns. Lass uns Wonder Woman auf nächstes Jahr verschieben. Da haben wir dann eine sichere Bank. Tja.
Wenn man sich mal so die Liste von den Kinostarts für nächstes Jahr auch anguckt, hat sich ja alles irgendwie jetzt einfach ein Jahr weitergeschoben.
Was halt total interessant ist, ich betreue ja bei uns diese News, die wir immer updaten mit den aktuellen Verschiebungen und Kinostartabsagen. Und was total interessant ist, alle Filme mit Weihnachtsbezug wurden entweder halt jetzt direkt als Stream rausgebracht, wie zum Beispiel diese Action-Komödie Fat Man mit Walton Goggins und Mel Gibson. Oder aber die wurden wirklich auch komplett um ein Jahr verschoben. Also sowas wie hieß der Film Weihnachten im Zaubereulenwald oder so ähnlich, der sollte halt Ende November kommen. Den haben die komplett auf nächstes Jahr November verschoben, was natürlich Sinn macht. Denn ganz ehrlich, mal angenommen, im März, April machen die Kinos wieder normal auf. Wer guckt sich da Weihnachten im Zaubereulenwald an?
Ne? obwohl einer der Vorreiter da war dann auch wieder im Frühling, war das nicht. Das war, glaube ich, auch einer der allerersten, der verschoben wurde. Oder Peter Hase 2 von Zombie.
Genau. Ja, der wurde auch mehrfach verschoben. Den haben sie jetzt auch wieder verschoben. Der sollte jetzt Ostern. Genau.
Zu
Ostern.
Ja, wann auch sonst.
Ah, Gott, ey. Ja.
Wenn ich mir auch die Liste hier ansehe, die nimmt ja kein Ende, ne?
Ja, ich kann dir sagen, als ich gesagt habe, so im Lameng, ja, komm, ich mach das schnell, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. Und mittlerweile, ich habe mal nachgezählt, sind das ungefähr um die 80 Filme, die da drin sind.
Da sind auch mittlerweile welche rausgeflogen, ne?
Ja, genau. Also die halt gestartet sind, sind raus. Natürlich, viele Filme werden jetzt auch wieder als Wiederankündigung angekündigt, zum Beispiel wie Greenland oder Yakari, aber die liefen halt schon im Kino, deswegen habe ich die dann auch rausgenommen.
Ja. Ich meine, in manchen Beiträgen hatte ich ja jetzt gelesen gehabt, von wegen, ah, das Kino war sowieso auf dem absteigenden Ast und jetzt genau ist die Zeit, über neues Kino nachzudenken. Und ich meine, Kino an sich, den Tod des Kinos wurde ja schon öfter vorhergesagt und gesagt, dass das Kino jetzt stirbt. Mhm. Da gibt es übrigens auch das schöne Zitat von Wim Wenders. Sollte sich das Kino als Institution nicht halten können, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann einfach wieder erfunden. So, also ne, Kino bleibt bestehen und ich weiß gar nicht, was immer gemeint ist.
Ich stell mir jetzt gerade vor, der jemand, der so ein geiles Heimkino hat und dann irgendwie in 10 Jahren sich denkt so, ich könnte damit ja Geld machen, ne?
Das wäre geil, ja. Ich weiß nur halt nicht, in welche Richtung das immer gehen soll mit dieser Neuerfindung, weil was ich erlebe ist, dass Kinos viel Geld in die Hand nehmen mittlerweile, also vor allen Dingen natürlich die großen Ketten, die es können und massiv aufrüsten, gerade technischer Natur, neue Leinwände, 4K-Unterstützung, Dolby Atmos Sound, dann gepflegte Ledersessel beispielsweise, dann bei uns hier gibt es ja mittlerweile IMAX und 4DX Kino und 360 Grad Leinwand, habe ich fast gesagt, 270 Grad sind es ja nur, aber halt so fancy Kram, der halt so ein Erlebnis bietet, ne? Ja. Und ich weiß halt nicht, wie du sonst noch aktuell so Leute in die Kinos lockst, weil ich glaube, wenn du so ein, ich mache heute mal einen Lesekreis und wir zeigen mal die nächsten 4 Wochen intellektuelle Filme und diskutieren darüber. Ich glaube, das würde halt weniger funktionieren, als die Leute gehen ins IMAX und lassen sich halt wegballern, ne?
Hm. Ja, mir fällt da auch gerade ein, ich habe tatsächlich im tiefsten Lockdown für den Telestammtisch, wo ich ja auch immer noch tätig bin, genau wie du, kann man auch gerne reinhören in die Besprechung.
Mach wieder.
Da habe ich eine, was?
Mach weiter. Das hier ist keine Dauerwerbesendung. Es ist hier Corona.
Da habe ich die Werbesekunden kriegen wir. Ja. Egal. Da habe ich eine Doku gesehen namens 66 Kinos, die eigentlich aus dem Jahr 2016 ist und die aber, wie gesagt, im tiefsten Lockdown in den Video-on-Demand-Bereich kam. Und da ging es darum, dass ein Indie-Filmemacher einen sehr, sehr kleinen und sehr experimentellen, also wirklich schon avantgardistischen Film irgendwie, also halt durch verschiedene Kinos damit gereist ist, ne? Also halt auch eher so kunstvoll kulturell geprägt. Und er hat dann aus der Tour hat er eben einen Film gemacht tatsächlich. Also er hat durch 66 Kinos ist er mit seinem Film getourt und hat dann eben die Kinobetreiber halt so zum aktuellen Stand der Dinge befragt. Und da saßen dann halt auch Kinobetreiber, bei denen er halt gemerkt hat, die haben so auf Wirtschaft, auf Kante gewirtschaftet. Und einer meinte auch, also ja, in spätestens 10 Jahren, wenn nicht sogar noch eher, wird dieses Modell einfach nicht mehr zeitgemäß sein. Und da kannst du jetzt halt wieder sehen, Corona ist ein Brandbeschleuniger, der Brand war eigentlich schon vorher.
Na, also es, und ich mag mal eine Prognose. Ich mache mal eine Prognose. Und ja, zwar wird es dann, die großen Ketten werden bleiben. Und es wird so Lichtspielpaläste geben, die so Entertainment bieten. Wo es dann eine Clubszene gibt, wo es gute Getränke gibt, wo man gute Kinoseele hat und sowas alles. Das wird es zum einen
geben. So wie das IMAX in Kassel.
Ja, und das andere ist dann, nein, das meine ich gar nicht, aber das passiert ja in vielfacher Weise gerade in Deutschland. Und das andere ist dann, dass halt irgendwann die Politik ankommt und halt gerade auf dem Land oder sowas so kleine Kinoseele in deren Hand nimmt, wenn irgendwann mal wieder Geld da ist. Das ist ja gerade auch eine schwierige Zeit dafür. Und dann halt wie so Theater, die am Leben erhält, um halt ein kulturelles Programm zu etablieren.
Ja, Verstaatlichung vielleicht sogar, ne?
Ja.
Vielleicht wird da nicht viel drum rumführen. Das hat ja auch, kann man sich auch gerne ansehen, da hat hier der YouTube-Kanal die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt hatte da ein Video drüber gemacht, dass er auch meinte, dass man Kino und Theater möglicherweise irgendwie verbinden müsste oder eben halt verstaatlichen, ne? Ja, ja, auch kein schöner Gedanke, ne?
Nee, nicht wirklich.
Aber, ja, was willst du machen? Das ist ja, gibt ja auch immer dieses Argument von wegen, ja, das ist ja alles nicht systemrelevant, ne? Aber es gibt ja auch diese sehr schöne Aktion, ohne uns wird es still, glaube ich, ne? Ja, auch in Verbindung hier mit Alarmstufe Rot, die ja auch schon
demonstriert haben
in Berlin.
Aber nicht mit Steven Seagal.
Oh, Steve Seagal würde mit dem Coronavirus kurz einen Prozess machen.
Schack dich weg, du.
Leider müsste er dafür aufstehen.
Chuck Norris.
Aber um das nochmal zu untermauern, gerade mit den Kinos und die Problematiken, die wir haben, Brandbeschleuniger und Corona, weil es passiert ja gerade ganz, ganz viel im Streaming-Bereich. Ich meine, wir hatten ja auch unsere Streaming-Podcast, hier nochmal eine Empfehlung dafür, auch die sind immer noch relativ aktuell, hatten wir auch da ganz krasse Entwicklungen, um das auch mal mit einer Zahl zu füttern. Disney Plus ist wann gestartet?
In Deutschland, glaube ich, im Frühjahr.
Genau. Und ja. Disney Plus hat mittlerweile 74 Millionen Abonnenten. Das ist eine krasse Zahl. Und ich glaube, die Prognosen lagen damals noch bei 50 Millionen Abonnenten, die sie nach einem Jahr haben werden.
Ja.
Also ist das massiv überholt worden. Und wir haben halt sowas wie HBO Max, wo lange Zeit sogar ich gesagt hatte, das wird hier nicht herkommen. Und zack, HBO Max kommt nächstes Jahr zu uns. Natürlich hatten wir auch so einen Kram wie Quibi, der halt irgendwie wieder gestorben ist. Das ist auch okay. Für die, die es vielleicht nicht kennen oder überhaupt nicht mitbekommen haben, das war dieser Quick Bites-Scheiß, wo es halt kurze Folgen von 10 Minuten gab in Serienform, die man dann auf dem Weg zur Arbeit gucken sollte. Warum auch immer. Und das ist halt einfach, das ist mega gefloppt. Das war ein 1,5 Milliarden Grab an Streamingdienst und das ist jetzt einfach tot. Genau, aber sowas ist halt auch passiert. Aber die Streamingdienste selber haben massiv profitiert davon. Also die Zahlen sind explodiert dieses Jahr auch von Leuten, die halt erstens streamen und wie viel gestreamt wird und auch von den Abonnementenzahlen, also gerade Netflix beispielsweise. Und das führt zu Content. Das führt zu massiven Content und das ist natürlich ein großer Konkurrenzdruck auch gegenüber den Kinos beispielsweise. Und gleichzeitig werden natürlich auch Filme, die eigentlich fürs Kino mal produziert worden sind, gerade immer noch fröhlich verkauft.
Ja. Ja, und das ist eine Tendenz, die es aber natürlich vorher auch schon gab. Ne? Wir denken zum Beispiel an Auslöschung von Alex Garland, ne, der dann exklusiv zu Netflix kam, schon im Frühjahr 2018. Und da hieß es dann auch schon, das wird Schule machen. Und jetzt gerade unter Corona wieder Brandbeschleuniger. Ich muss es nochmal sagen.
Und es war ja auch so, dass sie auch schon Filme verkauft haben, die sie oder die Studios eigentlich haben wollten als Kinoblockbuster. Also weil so gut ich Auslöschung finde, aber es ist kein Kinoblockbuster. Aber Warner hat ja auch diesen Mowgli auch verkauft an Netflix.
Mhm. Richtig. Ne?
Der
richtig.
War eigentlich ja gedacht als Alternative zum Jungle Book von Disney.
Mhm.
Gut. Ich glaube, an beide Filme kann man sich jetzt nicht mehr so gut erinnern.
Ja, es ist 2 Jahre her, aber wenn du überlegst, wie das mittlerweile zum Standard geworden ist, ne? Ich meine auch hier mit Enola Holmes von Warner auf Netflix.
Es ist ja auch interessant teilweise, wie schnell das geht. Also ich weiß noch, dieser Film The Lovebirds, wie hieß er in Deutschland? Die Turteltauben, wie heißt er in Deutschland?
Die Turteltauben, genau.
Da gab es schon vorab von Paramount halt Trailer, die ihn halt beworben haben mit dem nächsten Kino. Und dann wurde der verkauft bei Netflix und das dauerte mit der Ankündigung, die wir verkaufen über Netflix, glaube ich, 2-3 Monate. Und dann war der auch bei Netflix, ne? Das ist schon krass.
Ja, und das, ich meine, gut, das ist auch wieder Corona-Auswirkung, aber es ist auch ein Prozess, der schon vorher da war.
Yeah.
Das muss man sich einfach klar machen. Ja.
Und man muss dazu sagen, Netflix bietet da natürlich auch Sicherheit, um da jetzt mal mit Netflix zu bleiben, ne? Weil die zahlen dann durchaus auch gute und horrende Summen für solche Produktionen, was wiederum natürlich den Produzenten gute Sicherheit gibt, auch wenn sie gerade chinesische Investoren im Nacken haben. ne? Und also das führt halt dazu, dass natürlich da auch eine Verschiebung von Content in Richtung Streamingdienste stattfindet. Gleichzeitig fangen aber auch Streamingdienste mehr und mehr an, auch hochqualitativen Content zu produzieren, nenne ich ihn jetzt mal, der Oscar-Content.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir mal, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Hollywood Reporter oder Variety war, die haben mal aufgelistet, was aktuell bei Netflix als Oscar-Kandidat gehandelt wird. Und in den letzten Jahren waren das 1-2 Titel. Und dieses Jahr ist das halt echt heftig. Da haben wir Malcolm and Marie, der kommt im Januar. Dann haben wir Pieces of a Woman, der kommt auch im Januar. Dann haben wir Trial of the Chicago 7, der läuft bereits. Dann haben wir Mank, der läuft seit Freitag, also wir nehmen das hier am 7. Dezember auf. Was haben wir noch? Da war noch was.
News of the World.
News of the World, wobei da ist noch nicht ganz genau raus, ob der auch wirklich weltweit auf Netflix startet, aber das ist auch so ein Kandidat. Also wie gesagt, wirklich verdammt viel und die meisten davon, also die ich gesehen habe, waren auch echt gut, muss man auch mal sagen. Ne?
Ja,
wobei man auch sagen muss, zum Beispiel ja. Mank, ich habe jetzt schon von vielen gehört, die finden ihn richtig gar nicht bei ihrer Netflix-Seite, also da, weil der Algorithmus halt denkt, okay, der ist, der wird dir nicht gefallen und die machen auch nicht so viel Werbung. Ich glaube auch, das ist so typisch Netflix, sind diese Prestige-Projekte von denen.
Ja.
Die wissen halt genau, Beispiel sowas wie Roma, dass der wird nicht so oft geguckt, aber es gibt halt einen Oscar, was dann ihnen auch wieder letztlich, glaube ich, schon ein bisschen Profit und Werbung einbringt. Ne?
Ja. Genau, und was Netflix auch macht und auch andere Streamingdienste, aber vor allen Dingen Netflix, die binden natürlich auch Menschen, also Regisseure oder Regisseurinnen als auch Darstellerinnen und Darsteller an sich mit Verträgen. Das, ich kannte das lange Zeit gar nicht mehr so. Also ich meine, klar, man kennt das immer noch so von Tom Cruise beispielsweise, Paramount ist es, ne? Dass da halt noch sowas existiert, aber schon lange nicht mehr so, dass halt jemand sich mal so 3 Jahre an Netflix bindet. Oder wie Adam Sandler, den man nie wieder los wird von Netflix beispielsweise, der da halt einfach dann jahrelang Filme produziert.
Ja, obwohl das hat es eigentlich zwischen, also da übernimmt Netflix eigentlich so das klassische Studiosystem.
Ja.
Weiß ich nicht, jetzt Fincher mit seinem 5-Jahres-Deal, glaube ich, jetzt für Netflix. J.J. Abrams hat irgendwie auch einen Exklusivdeal abgeschlossen mit Warner, dass er jetzt irgendwie das DC Dark Justice League schlag mich tot. Jonathan Nolan, Lisa Joy, die Westworld-Macher sind jetzt irgendwie bei Amazon exklusiv in Zukunft. Sowas hat schon eigentlich immer gegeben. Ne, so eine gewisse Bindung.
Ja, aber es ist ja, halt bei den das jetzt. Genau, weil bei den Streaming ist es halt was Neues. Ne?
Ja. Ja, es ist
Content, Content, Content. Und dieser Content ist auch manchmal erschlagend. Also ich weiß nicht, wie es euch dieses Jahr ging, wenn ihr mal so den Serienbereich bei Netflix mitverfolgt habt.
Oh, da fällt mir 2 Worte zu ein.
Mhm.
Tiger King.
Hey, ich wusste es.
Ne? Also,
fallen auch 2 ein. Das Damengambit.
Also da wird gerade rausgefeuert, was geht. Und ich gucke mir ja immer so die Vorschauen auch an, weil diese Pressemail, die von Netflix kommt mit, das kommt nächsten Monat, ne, die ganze Zeit knicken. Sondern die haben halt auch ganz, ganz viele so Nebenproduktionen, die sie gar nicht groß bewerben. Gerade dadurch, dass ja in den verschiedensten Ländern mittlerweile produziert wird. Mhm. Und da kommt jede Woche irgendwo 2, 3 neue Serien raus und das füllt sich halt. Das führt übrigens auch dazu, dass es so absurde Diskussionen gibt wie in Frankreich, die wollen halt so lineares Netflix-TV bringen, weil die Leute halt überfordert sind mit diesem riesen Angebot und nichts mehr finden und sich nicht mehr entscheiden können und dann irgendwie wie Stu 20 Minuten vor Netflix sitzen und sich da durchklicken. Und deswegen wollen die halt dann ganz normales Fernsehen anbieten.
Also, das ist wie eine
drollige Entwicklung.
Wie gesagt, das mit dem Linealen, da muss man sagen, es ist eine Testphase.
Ja.
Und sie haben sich deswegen den französischen Markt ausgesucht, weil in Frankreich das lineare Fernsehen wohl immer noch sehr beliebt ist.
Ja, wie in Deutschland.
Ja, Tatort, keine Ahnung. Wer auch immer das guckt. Aber,
also ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem linearen Fernsehen, wenn ich jetzt wirklich mal überlege, ich kenne niemanden in meiner Altersklasse oder darunter, der sagt, der guckt noch gerne oder viel Fernsehen.
Ja, aber darüber hinaus schon.
Ja, das stimmt.
Einige. Wobei, was ich jetzt so interessant finde, weil du jetzt gerade Tiger King erwähnt hast und ich Damengambit, ist euch mal aufgefallen, das ist, also auch wenn das völlig unterschiedliche Sachen sind, aber dieses Erfolgsmodell oder wodurch das halt so mega Netflix-Erfolg geworden ist, ist wieder genau dasselbe. Tiger King kam im tiefsten Lockdown raus. Alle Leute saßen zu Hause. Es kam völlig aus dem Nichts, das Ding. Und mit Damengambit hast du eigentlich jetzt genau dasselbe mit dem Unterschied, dass jetzt auch noch halt ein mega Schachhype entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Ja, ich glaube, bei Tiger King war es einfach so dieses... Diese Fassungslosigkeit, wie das ist echt passiert. Was? Und, und bei Dame Gambit war es halt, glaube ich, wirklich, dass es einfach gut gemacht ist. Ne? Ja. Eine gut gemachte Miniserie. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die beste Miniserie aller Zeiten ist. Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist eine sehr gute, eine sehr sehenswerte Miniserie.
Jetzt bei der Hälfte, ja.
Auch so ein bisschen der Beweis, dass sich manchmal Qualität auch durchsetzt, was schön ist. Das ist ja auch nicht immer so gegeben. Aber ich finde, diese beiden Sachen, Tiger King und das Dame Gambit, sind schon irgendwie krass, weil von beiden hat man im Vorfeld nicht so wirklich was gehört. Es gab natürlich Trailer und so. Und klar, Dame Gambit hat diese Anya Taylor-Joy. Aber mir kann keiner erzählen, dass er gesagt hat, boah, geil, in 2 Wochen kommt das Dame Gambit auf Netflix. Cool, freue ich mich drauf. Das war wirklich so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Und wenn Netflix halt einmal merkt, oh, das läuft ja ganz gut, dann schmeißen die aber ihre Promotion-Maschine an.
Das merkt man deutlich, gerade beim Dame Gambit. Ne? Da war es gar nichts. Und dann alle mögliche Behind-the-Scenes-Kacke auf YouTube.
Ja, das können sie ganz gut, ja.
Ich kann mich auch erinnern, also ich habe Dame Gambit sogar vorab gesehen für den Telestammtisch und da dachten wir uns auch so, ja, wer ist denn jetzt überhaupt die Zielgruppe dafür? Und das ist irgendwie auch so ein bisschen nischig. Und dann kam das Ding regulär raus und mir sind förmlich die Augen übergegangen, dass das plötzlich in aller Munde war. Und ich denke mir so, mein Gott, warum guckt ihr euch eine Serie über Schach an? Also,
um das hier mal aufzumachen, weil Netflix profitierte ja am meisten dieses Jahr. Das kann man ja so sagen, auch vom Streaming her. Ne? Also klar, ja. Disney Plus hat massiv auch an Abonnementenzahlen gewonnen. Aber seien wir ehrlich, ich habe Disney Plus dieses Jahr noch nicht so häufig angemacht wie Netflix. Und alle anderen Streaming-Dienste hatten wir ja auch schon besprochen, HBO Max beispielsweise, die ja mit teilweise Sachen nicht hinterherkommen, die sie mal angekündigt hatten, oder Peacock, die, glaube ich, noch ein Jahr warten müssen, bevor sie überhaupt irgendwie cool sind. Und dann haben wir auch noch Apple Plus, die halt auch eher so...
Das kann ich toppen.
Ja, mach.
Paramount Plus.
Genau, also die haben zwar irgendwie alle was in der Line, so, oder die ziehen sich eine Line, aber das dauert halt eine ganze Weile, bis das halt tatsächlich da ist. Ich meine, es wird zwar gedreht, aber Netflix hat immer den Vorteil gehabt, die produzieren ja teilweise ein Dreivierteljahr vor.
Ja.
Und können natürlich jetzt noch massiv davon profitieren, dass sie gesagt haben, so, ja, folgendes Jahr, es läuft doch gerade noch bei uns. Und da würde ich jetzt zum großen dritten Punkt kommen, es sei denn, ihr wollt jetzt gerade noch dazu was sagen, und zwar zu Corona und aktuelle Film- und Seriendrehs.
Oha, wenn ich für jede Meldung, dass irgendein Dreh unterbrochen werden musste, weil irgendjemand Covid-19 hatte, dann wäre ich jetzt reich.
Ja.
Also das war ja, glaube ich, neben News zum Thema Kinostartverschiebung, war die zweite ja große Welle an News halt eben, dass irgendwas unterbrochen werden musste wegen Covid-19, also Batman nur mal zu erwähnen. Ja. Ne?
Oh ja.
Oder Jurassic World, Dominion und.
Ja. Die ersten Länder, wo wieder gedreht wurde, waren Island und Neuseeland. Gut, klar, ja, gibt es nicht so viele Menschen und nicht so viel Corona. Das waren so die ersten Länder, die wieder aufgemacht haben. Aber halt auch in der Traumfabrik beispielsweise in Hollywood wird ja auch schon seit dem Sommer wieder gedreht und Drehgenehmigungen vergeben. Auch hier in Deutschland wird wieder gedreht, fleißig. Mhm. An manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger. Genau, aber das heißt auch, dass wir halt Corona-Drehs haben. Und da gibt es ein paar faszinierende Dinge, die mich interessieren. Das einfach mal als Frage reingeworfen. Wie sehen dann die Corona-Filme und Serien denn demnächst aus?
Ja, das.
Ich glaube, wir werden uns auf Massenszenen jetzt erstmal verzichten müssen die nächsten Jahre, glaube ich. wie sehen die aus? Ich könnte mir vorstellen, dass man das gar nicht mehr so richtig merkt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt beim dritten Spider-Man-Film, den sie, glaube ich, gerade drehen, dass man da irgendwie sieht, dass außer Spider-Man jemand noch eine Maske trägt, glaube ich nicht.
Wir haben ja schon ein Beispiel auch. Ne? Wir haben Mandalorian Staffel 2.
Ja.
Ist während der Corona-Zeit gedreht worden, zum größten
Teil. Nee. Der Dreh ist kurz vor dem Shutdown beendet worden und die Postproduktion ist im Homeoffice über die Bühne gegangen und das muss man sagen, Das macht sich wirklich kein bisschen bemerkbar. Also über die Serie an sich kann man ja streiten, hört gerne in unsere Recaps rein. aber die Effekte sind vom aller Feinsten.
Und es gibt auch jetzt bei Mandalorianer nicht so viele Massenszenen. Mir fällt jetzt schon spontan nur eine ein, wo es so eine Art Boxring gibt und so eine Art Kampfsequenz.
Ja.
Ansonsten doch, ich glaube, in der ersten Folge der zweiten Staffel, aber das sind Tasken, die haben eh noch Vollmaskierung auf. Ich meine, Pedro Pascal ist so gut wie sicher in seiner Rüstung, muss man sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass so ein Corona-Dreh anstrengend ist. Ich glaube von, dass da eine ganz neue Art der Infrastruktur gebraucht wird.
Da kann ich mal was reinwerfen, wenn ich darf. Also zum Beispiel, was früher halt dann viel von anderen gemacht worden ist bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, wie zum Beispiel Mikrofone verkabeln, Make-up, Styling teilweise wird auf ein Minimum reduziert und teilweise auch selbst gemacht von den Darstellerinnen und Darstellern. Dann gibt es meistens so zwei, manchmal sogar drei Teams, die halt eingeteilt worden sind, damit nicht die Teams untereinander sich auch anstecken können und ausfallen können. Bei Jurassic World Dominion beispielsweise gibt es sogar farblich voneinander abgetrennte Bereiche, damit du ja nicht in den anderen Farbbereich kommst, ne, damit es da irgendwelche Berührungspunkte gibt.
Ja,
gleichzeitig gleichzeitig wird natürlich auch getestet, noch und nöcher. Also in manchen Sets ist es halt so, dass Darstellerinnen und Regisseurinnen dreimal in der Woche auf Corona getestet werden. Im hauseigenen Labor. Ne? Das bedeutet aber auch immense Kosten aktuell für die Studios bei so einer Produktion von Corona. Und das kann man ja auch nochmal sagen, das können sich natürlich auch nur große Studios und große Budgets leisten. Also gerade was so kleinere Serienproduktionen betrifft, da wird dann einfach gesagt so, ja, und darauf müsst ihr achten, aber das Budget wird nicht erhöht, viel Spaß. Und ganz kleine Produktionen und Filme, die haben meistens dann eher gelitten. Die wahrscheinlich warten jetzt drauf, dass es halt dann irgendwann wieder möglich ist. Und in Hollywood beispielsweise, die liegen derzeit bei so ungefähr 47% Drehgenehmigungen und Filmaktivitäten, wie es normalen Niveau wäre.
Man darf, was man aber dazu sagen sollte, ist, weil jetzt bestimmt auch einige Stimmen laut werden, die sagen, ja, warum drehen die denn? Könnt ihr nicht warten? Da hängen halt echt viele Jobs dran.
Und ich meine, alle anderen müssen auch arbeiten derzeit.
Ja, genau. Und ich meine jetzt mit Jobs nicht irgendwie Ryan Reynolds, Ryan Gosling oder was ich möchte, McConaughey, sondern halt wirklich Leute, die davon ihre Brötchen verdienen.
Tausende Menschen.
Tausende, also klar. Weltweit Millionen leben von der Filmindustrie. Und die haben halt keine Milliarde oder Millionen auf dem Konto. Das sind ganz normale Arbeitnehmer. Das darf man nicht vergessen. Das vergessen wirklich viele Leute. Die hören nur Film oder Filmindustrie und necken dann gleich, ah ja, das sind diese reichen Arschsäcke. Natürlich gibt es viele reiche Arschsäcke in der Filmindustrie, aber die meisten davon sind ganz normale Arbeitnehmer.
Kleine Statistenrollen beispielsweise, die sich da immer von Film zu Film hangeln oder sowas.
Ich habe eine Bekannte, die arbeitet so nebenbei, verdient sie sich ein bisschen was als Statistin. Und die hat erzählt, dass es teilweise echt unterirdisch ist, wie Statisten immer noch behandelt werden in der Corona-Zeit. Dass man halt eben in irgendwelchen kleinen Büros oder Räumen wartet auf seinen Einsatz und nicht darauf geachtet wird, ob die Masken richtig sitzen oder ob überhaupt Masken da sind. Es war jetzt letztens sogar der Fall, dass wohl ein paar Leute da waren, die haben sich geweigert, Masken aufzusetzen und das wurde aber einfach so hingenommen, was natürlich dann zu einem Aufschrei unter den Statisten geführt hat. Da muss man halt echt aufpassen. Also das ist halt echt.
Ja, da war auch irgendwas beim Dreh, ich glaube von Jurassic World Dominion, da gab es irgendwie, glaube ich, einen Corona-Ausbruch auf Hawaii, wo sie ja, glaube ich, gedreht hatten. Und da hat sich dann Chris Pratt, glaube ich, sogar geweigert, irgendwie am Dreh teilzunehmen und hat dann auch andere Leute von Cast and Crew da irgendwie so angehalten, einfach nicht zur Arbeit zu kommen, weil er da halt auch wirklich Schiss hatte. Ich glaube, der war auch irgendwie kurz vorher irgendwie Vater geworden und weil das ist halt schon, also das ist eine ordentliche Belastung, das darf man nicht unterschätzen. Also auch jetzt zum Beispiel am Set von The Batman, ne, mit Pattinson, der sich Corona eingefangen hat und solche Geschichten. Und ob die dann auch mit dem Dreh so generell so vorankommen wie vorher, ne, das ist einfach. Also viele Leute unterschätzen das, glaube ich, wie das ist, unter Corona zu drehen. Und zwar gar nicht nur für die Schauspieler, sondern eben halt auch für die Crew drumherum. Wenn du halt bei normalen Drehs eine Szene hast mit zwei Leuten, dann stehen da trotzdem irgendwie 20 bis 25 Leute drumherum. Ne, das weiß ich nicht, siehst du aktuell zum Beispiel bei hier Don't Worry Darling dreht momentan irgendwie Olivia Wilde mit Harry Styles und Florence Pugh unter anderem. Da siehst du das zum Beispiel ziemlich gut. Die mussten den Dreh ja auch immer wieder unterbrechen jetzt teilweise. Also das wird von manchen tatsächlich nicht ernst genommen. Und das finde ich sehr bitter.
Ja. Man hat ja so ein paar so ein Stars, wo man das ganz gut verfolgen kann. The Rock zum Beispiel, der hat ja quasi einen Vlog auf seinem Instagram-Account. Ja. Da kann man ja quasi immer so reingucken. Da sieht man ja das auch ganz schön, wie halt da mit Maskenabstand und sonstiges gearbeitet wird. Und ja, das sind halt alles ganz, ganz viele Jobs. Ne? Die Kulissen müssen gebaut werden, die Klamotten hergestellt werden, das Licht muss ordentlich gemacht werden, der ganze Nachprozess, der dann stattfindet. Du hast dann verschiedene Action-Crews, Stunt-Leute. Das sind halt so viele, die da dranhängen und die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass sie halt arbeiten können. Ne?
Und nicht jede Produktion ist der Mandalorianer.
Richtig, genau.
Muss man halt auch sagen. Ich meine, gut, ich finde es ja toll, dass diese Technik der digitalen Hintergründe jetzt auch irgendwie Schule macht dadurch, was so oder so eine Entwicklung gewesen wäre. Aber weißt du hast halt nicht eine Serie, die komplett im Studio gedreht wird und wo teilweise die Schauspieler nicht mal irgendwie am selben Tag anwesend sind, was du jetzt durchaus in manchen Folgen der neuen Staffel sogar gesehen hast. Weiß ich nicht, da irgendwie in der fünften Folge, die ich ja eigentlich ziemlich toll fand, da siehst du an einer Stelle deutlich, dass da irgendwie ein Bild oder was auch immer von einer dass das in das Bild reinragt und die beiden Schauspieler sich nicht wirklich gegenüberstehen. Das hast du deutlich gesehen. Und deswegen, die haben ja auch eine relativ reduzierte Crew und eben, Stu meint ja auch schon wenig Massenszenen, ne? Also, ich glaube, der Mandalorianer, weiß ich nicht, ist der schon im Dreh, die dritte Staffel, oder geht die
auf jeden Fall jetzt
mal in den Dreh, ne?
Ja, ist Vorbereitung, genau, ja.
Ja, die kann einfach weiterlaufen, ne? Ich meine, Pedro Pascal hat Mund-Nasenschutz, es läuft.
Ne? Ja, überleg mal, Stormtrooper, Mandalorianer hat auch nur Maske auf.
Ja.
Mich würde es nicht überraschen, wenn die Staffel 3 darum handelt, dass der Mandalorianer mit Tuskenräubern und Stormtroopern zusammen wohnt oder so.
Kartenspiel. Also es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben auf bestimmte Filme und vor allen Dingen Serien, die ja noch einen längeren Produktionszeitraum haben als einen Film. Und das heißt, wenig Menschen, irgendwie Abstände, das müssen sie halt alles kaschieren. Das geht auch ganz gut mit irgendwie Tricktechnik. Aber halt so eine Orgie oder sowas wird erstmal nicht mehr möglich sein im Kino, ne?
Ja, ist nicht auch in der Netflix-Serie hier Glow? Die ist doch, glaube ich, komplett gecancelt worden.
Genau, also auch das hatten wir, ne? Dass halt Produktionen einfach gesagt wurde, also nicht mal mehr verschoben wurden, von wegen, wir machen sie später, sondern einfach gesagt wurde, oh nee, geht nicht mehr, zack, weg.
Ja. Ja, wobei, der kann ich sogar nachvollziehen.
Ja, also gut, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass sie einfach nicht sagen, dann warten wir mal 2 Jahre oder 3. Das ist mein Problem.
Ja, wie viele Staffeln hat sie?
3.
3.
Die vierte sollte die letzte sein.
Genau.
Ja, die sind dann. Man muss, haben wir, glaube ich, in dem Streaming-Cast mal drüber gesprochen. Es ist ja bei Netflix so, dass die irgendwie nur eine gewisse Staffelanzahl haben wollen, weil es dann auch um die Boni geht und so weiter, ne? Die sie dann dabei rausholen für die reine Produktion und dass sie mit einer vierten und fünften Staffel eigentlich gar nichts mehr großartig reißen. Und Glow, das Problem ist, wenn da auch Pause ist, dann.
Ich würde sagen, das heben wir uns für unseren Serienenden-Podcast auf, den wir irgendwann mal machen.
Ja, stimmt.
Was wir auch noch ganz kurz zumindest mal erwähnen sollten, Michael Bay, zumindest als Produzent, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat ja auch seinen geilen Corona-Film da produziert, der ja während des Lockdowns, glaube ich, sogar gedreht wurde, richtig?
Ja.
Da bin ich ja mal gespannt, was da rausgeworden ist.
Der erste Trailer ist schon raus, der Film heißt Songbird.
Ja, der Trailer war ein bisschen wirr, aber naja, mal gucken.
Es ist ein Michael Bay-Film. Eine Michael Bay-Produktion zumindest.
Und was ich mich gefragt habe, kann man nicht einfach mit Masken drehen und die danach wegdigitalisieren? Aber wahrscheinlich haben wir dann so fürchterliche Sequenzen wie bei Superman. Mit mit dem Schnurzbart.
Ja, der eine künstliche Oberlippe hatte, die aussah wie ein zusammengerolltes Kondom.
Ja, genau.
Ah, herrlich. Ja, obwohl retuschierte Masken könnte ich mir schon vorstellen.
Das geht dadurch, auf jeden Fall, weil ich hatte jetzt gerade wieder einen digital, also so ein VFX CGI Reacts Video gesehen. Ich hatte dir auch geschickt zu The Boys. Und in dieser einen Massenszene, wo alle weggelasert werden, sage ich jetzt einfach mal so, ich glaube, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht, haben die per Hand, weil die das im Winter gedreht haben, die kompletten, also ihren Atem wegretuschiert von allen Komparsen, die da standen. Und ich meine, wenn das geht, ja, dann geht auch das andere.
Ja. Ja, du musst nur halt bedenken, dass, ja gut, die Abstände, das kannst du nicht retuschieren.
Nein, eine Sache darf ich vergessen, das ist auch durchaus kostspielig.
Ja, genau. Ne?
Das darf ich vergessen. Ja. Ich glaube nicht, dass die, ich glaube Netflix, es gibt ein paar Serien von Netflix, wo die sagen, das Geld, das würden wir da investieren. Also ich sag mal sowas wie Stranger Things. Glaube ich, da würde ich sagen, klar, bitte, hier habt ihr. Oder Witcher. Es gibt aber auch viele Serien, glaube ich, wo Netflix oder auch andere Streamingdienste oder TV-Sender sagen würden, Leute, sorry, aber nein.
Ja.
Ja. Wie viel Geld hat Universal in die Corona-Maßnahmen bei Dominion gesteckt? Ich glaube, allein 5 Millionen, ne? Ja. Irgendwas hatte ich gelesen, so ein Anti-Corona-Nebel oder so ist da auch versprüht worden, ne?
Es wurden auch Voodoo-Priester ans Set gekarrt.
Ja, aber ist doch so. Irgendwas war da mit Anti-Corona-Nebel. Total bescheuert. Ich meine, der ist ja inzwischen abgedreht, der Film, ne? Und du hast dann ja auch, weiß ich nicht, da hast ja auch Schauspieler wie Jeff Goldblum und Sam Neill, die ja auch nicht mehr die Jüngsten sind, ne? Ja. Muss man auch sagen.
Und das möchte ich vielleicht nochmal als Abschlusssatz, zumindest will ich jetzt nichts mehr darüber sagen, auch nochmal reinbringen. Wir haben jetzt viele Filme, die verschoben wurden auf nächstes Jahr und auch teilweise übernächstes Jahr, die dieses Jahr nicht im Kino waren. Gleichzeitig wurde aber produziert und wird abgeschlossen teilweise und auch neu geplant und neu produziert. Ich weiß gar nicht, wann wir die Filme alle mal gucken wollen. Das wird auch noch spannend.
Ja, da kommt viel in den Stream. Wer weiß.
Ja.
Nicht alles, gut. Aber nee, viel. Nee.
Habt ihr sonst noch was zu der fleißige Corona-Dreh vor Ort?
Nee, ich weiß nur, dass der fleißige Stu gerade ziemlich müde ist und deswegen bitten würde, diesen Podcast zu beenden.
Gut. Dann würde ich zu meinen Abschlussfragen kommen.
Okay. Mhm.
Ich habe es immer unterteilt in 4 Kategorien und mal gucken, was bei rumkommt. Das erste wäre unsere Befürchtung für das Jahr 2021.
Oh, weia.
Ja, das ist der kleine Bruder von 2020 führt, ne?
Ja.
Okay. Dominik?
Das verflixte zweite Jahr. Oh, nee. Ja, schwierig. Also ich vielleicht wird sich 2021 so in 2 Teile spalten, ne? So den Teil, wo wir noch so die Nachwirkungen von Corona haben oder eigentlich noch Auswirkungen und dann vielleicht die Nachwirkungen. Ich glaube nicht, dass dieses ganze Blockbuster-Jahr, was ja durchaus auf uns zurollen würde, dass das jetzt irgendwie so funktionieren wird. Und wer weiß, vielleicht sehen wir da manche Sachen nur im Stream, ne?
Ja. Vielleicht kann man das ja unterteilen nächstes Jahr wirklich in 2 Teile. Und zwar das eine ist, Corona schlägt zurück und die Rückkehr der Antiviren. Ja, mal gucken.
Ja.
Genau, also meine Befürchtung für 2021 werden sich wahrscheinlich auch bewahrheiten. Das erste Halbjahr wird nochmal sehr viel Enttäuschungen bringen, sehr viel Verschiebungen bringen, sehr viel ändern, sehr viel Frust auch hervorrufen, nochmal kompliziert werden. Und dann haben wir plötzlich Sommer und alles ist wieder gut und wir haben dann plötzlich Impfungen und dann das zweite Halbjahr werden wir halt nur noch Party machen, glaube ich, 6 Monate lang. Und dann kommt die nächste Scheiße.
Ja. Was machen dann die Leute, die irgendwie jetzt Party machen, obwohl sie nicht sollen? Sind die dann im zweiten Halbjahr 2021 nur zu Hause?
Ja, wahrscheinlich.
Okay.
Genau, dann die nächste Frage. Unsere Hoffnung für 2021?
Einfach, lass es nicht den kleinen Bruder von 2020 sein.
Okay, Dominik?
Was er sein wird. Was meine Hoffnung ist, dass wir 2021 irgendwann sicher und frohen Mutes ins Kino schreiten können. Nur wann ist die Frage? Und in gescheiten Filmen bitte. Also nicht, dass alle Filme, jetzt die jetzt verschoben wurden.
Also auf Mega-Ansprüche, Dominik. Also
ja,
bitte.
Ne? Also wirklich.
Jetzt müssen die Filme ja, auch
Godzilla
noch gut
vs. Kong
sein.
Muss, also, Godzilla vs. Kong wird in der Postproduktion zum Arthouse-Film umgemodelt. Nee, das, ich, man hofft das Beste, wobei ich jetzt jemand bin, der eher Realoptimist als jemand ist, der sich trügerischen Hoffnungen hingibt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer.
Okay, ich wünsche mir den Weltfrieden. Haha. Nein, ich wünsche mir tatsächlich mal ein bisschen mehr Vernunft von einigen Menschen. Mal gucken, ob das dann 2021 tatsächlich so sein wird. Ansonsten die letzte Frage. Ich habe jetzt einfach 3 draus gemacht, anstatt 4. was wir gerne 2021 im Kino sehen würden?
Filme.
Egal was, Hauptsache Filme.
Selbst Monster Hunter.
Oh, also wie, diese Dune, Matrix 4, mhm, Godzilla ja. vs. Kong, auch weil ich den Vorgänger nicht so besonders geil fand, aber das muss schon sein. Und halt so auch Perlen. Weißt du, so kleine Perlen, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass die was für mich sind und dann sie doch entdecke, wie zum Beispiel letztes Jahr sowas wie Porträt einer jungen Frau in Flammen. Sowas halt. Mhm. Oder Midsommar, solche Sachen. Ich wäre schon zufrieden, einfach mal wieder ins Kino zu kommen, wenn ich ehrlich bin.
Selbst für Godzilla vs.
Ich vermisse das Kino, es ist leider so. Also mein letzter Kinofilm war Tenet. Ja. Das war Juni, Juli. Und boah, ich vermisse halt das Kino wirklich.
Mhm. Dominik?
August war das du.
Ich war der PV drin, deswegen.
Ach, du Sack. Ja. Egal, die war auch Ende August. So. Kann ich mich nur Stu anschließen. Ich vermisse es auch. Also ich bin jetzt wenigstens so ein harter und regelmäßiger Kinogänger wie Stu gewesen, aber so eine PV wäre mal wieder ganz schön. Ich hätte Soul tatsächlich gerne im Kino gesehen. Ich hätte Meng gerne dieses Jahr im Kino gesehen. Und nächstes Jahr, ja, Dune tatsächlich. Und ja, Matrix 4 bin ich auch irgendwie neugierig drauf. Ja, ich gehe sogar in Godzilla vs. Kong, wenn es sein muss. Aber er soll bitte ins Kino kommen.
Ich werde mich daran erinnern.
Wenn es Kino gibt, dann gehe ich in die PV von Godzilla vs. Kong. So, ihr habt es gehört. So.
Was mir aufgefallen ist in Bezug auf dieses Jahr, ich mag ja gerne mal so Actionfilme. Also einfach so ein bisschen zwischendurch so Berieselung. Selbst wenn sie nicht so gut sind, letztes Jahr gab es da ja einen Haufen von, ne? Es ist nochmal so eine Form von Zerstreuung bei mir, dass ich mich da einfach irgendwo reinversetzen kann. Und davon gab es dieses Jahr wenig. Es gibt ganz viel Drama, Indie, Geheimtipps und sowas. Eine ganze Menge, da habe ich auch schon viel gesehen. Einige stehen noch aus und ich glaube auch nächstes Jahr wird es davon viel geben. Aber was mir fehlte, ist irgendwie Blockbuster. Ich habe es echt vermisst, keine Ahnung. Ich kann es nicht mal beschreiben. Und ich freue mich total nächstes Jahr, weil davon etliches kommt. Dune hatte ja gerade schon beschrieben. Aber auch Mission Impossible, der neue Film, kommt nächstes Jahr. Oder auch sowas wie Top Gun. Scheiß drauf, ja. Einfach mal hinsetzen und einfach mal rein da. Das wird geil.
Vielleicht lernt man das Kino auch nochmal ganz neu zu schätzen. Ne? Vielleicht sogar manche Leute dann jetzt irgendwie auch durch den Entzug. Und wenn es dann wieder öffnen sollte und dann vielleicht die großen Blockbuster kommen, was ich aber bezweifle, dann holt man die Leute vielleicht auch wieder zurück. Ne? Der Kinohunger ist da und dann gibt es vielleicht auch was Neues, was sie sogar sehen wollen. Das wäre natürlich ideal, aber ist Utopie zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich freue mich tatsächlich auch auf viele kleine Filme. Vor allem, weiß ich nicht, irgendwie wenn... Ich habe gestern sogar noch mal The Witch gesehen, Northman von Robert Eggers wird ja auch immer mal kommen, wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, ne? Wird der schon gedreht? Ich weiß
der
gar
wird,
nicht.
Der wird, glaube ich, schon gedreht, ja.
Unter Corona?
Ja.
Das ist ja ein sehr kleiner Film, ne? Das ist ja A24. Ich meine, solche Filme sind ja auch leider bedroht von der Krise.
Ne? Ja, aber die sind halt auch darauf angewiesen, dass sie halt regelmäßig noch Content irgendwann generieren, damit sie halt weiter finanzielle Einnahmen haben.
Oh, und diesen The Green Knight, den möchte ich auch gerne sehen.
Oh ja, stimmt.
Also, der eigentlich schon im Frühjahr kommen soll.
Also ich würde so weit gehen und sagen, wenn im Vorspann A24 steht, bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja. Ja, es gab ja dieses Jahr sogar einen noch im Kino, der ja eigentlich, wann sollte er kommen? Ich glaube im März, und dann kam er irgendwie im Sommer oder was, Waves. Ja. Das war jetzt zwar einer der schwächeren, aber trotzdem immer noch sehenswert. Ja. Und ja, solche Filme sind halt, die könnten noch mehr zur Mangelware werden, ne? Aber wenn es sie gibt, dann bin ich dabei.
Okay, es war mir eine Freude.
Lüg doch nicht.
Mit euch mal wieder über Corona zu reden.
Das machen wir dieses Jahr nicht doch mal.
Ich hoffe wirklich, es war jetzt der letzte Podcast zu dem Thema. Wir mussten es ja einfach nochmal machen. Es gab nochmal ein paar Dinge, die wir da gerne mit ansprechen wollten. Und ich hoffe, ja, ihr hattet halbwegs Spaß dran, unseren Ausführungen, unseren Interpretationen zu horchen. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, und ich sage schon mal Tschüss.
Ja, dann sage ich auch nochmal Tschüss. Ich habe die Befürchtung, das wird nicht unser letzter Corona-Cast sein. Man soll die Pandemie nicht vor der Impfung loben. Aber ja, Tschüss, und denkt dran, ihr findet uns bei vom Movie Break auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Schlaft gut, ich werde es jetzt tun, und Dominik hat das letzte Wort.
Ausgerechnet ich, na gut, dann euch da draußen alles Gute, hofft mit uns zusammen, dass das unser last but not least Corona-Cast war, nee, wirklich last, es ist eher least, und ja, alles Gute, bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht das Beste draus, ciao.